ARD.
Wo der Biber Flächen anstaut und dann landwirtschaftliche Produktion also wieder verlässt, wo landwirtschaftliche Produktion nicht mehr möglich ist, da greift das Eigentum ein und da muss man halt gucken, also der Leidtragende ist in jedem Falle der Eigentümer und der Bewirtschafter, also der Landwirt.
Also das ist einfach durch seine Lebensraum gestaltende Art, also das ist seine Lebensweise und das macht ihn mir persönlich auch so sympathisch, weil er mich da auch ein bisschen an Menschen erinnert. Weil wir sind ja auch Geschöpfe, die ihren Lebensraum aktiv gestalten. Das macht der Biber auch.
Das waren Jörg Espich vom Bauernverband Ostvorpommern und der Biber-Experte vom Rewilding-Oder-Delta Maximilian Stinnes. Und man hört es natürlich schon, der Biber polarisiert. Die einen feiern ihn für seine Baukunstwerke, die anderen sind frustriert von den enormen Schäden, die er mitunter hinterlässt. Im östlichen Landesteil von Mecklenburg-Vorpommern fühlt sich der Nager auch besonders wohl. Hier sind fast die Hälfte aller Biber zu Hause. Und was das für Vorpommern bedeutet, das wollen wir heute mal uns anschauen. Mein Name ist Mirja Freie. Hier ist MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Hört und abonniert uns zum Beispiel in der App der ARD Audiothek. Unser Podcast-Team, das stellt sich ja für jede Woche die Frage, was bewegt denn eigentlich die Menschen bei uns im Land? Dann wird das besprochen und recherchiert und aus unseren Rechercheergebnissen entsteht dann eine spannende neue Podcast-Folge. Und manchmal kommen dann auch NDR-Kollegen und Kolleginnen zu mir und sagen, du, ich recherchiere da gerade was zum Biber und da sollten wir unbedingt mal einen Podcast zu machen. Ja, und genau so war es nämlich auch mit unserer Kollegin Sophie Lupinski aus unserem Vorpommern-Studio Greifswald. Die ist vor ein paar Monaten, stand sie neben mir im Raum und hat genau das gesagt. Und jetzt ist sie hier und will uns darüber berichten. Hallo Sophie.
Hi Mirja. Ja, ich freue mich schon sehr auf den Podcast.
Ja, wir haben ja vor Monaten, wie gesagt, schon mal darüber angesprochen, was du so alles mitgebracht hast. Und wir können gleich eingangs sagen, es ist ein sehr, sehr komplexes Thema, was du uns mitgebracht hast. Du warst ja selber voll begeistert, ne? Aber du hast eben auch damals schon zu mir gesagt, boah, das ist so irre, wenn man da anfängt zu drüber recherchieren, dann öffnen sich immer weitere Türen. Ja. Und man weiß gar nicht mehr, wo so richtig. Also es gibt eben die Kritiker und die Befürworter vom Biber, das kann man schon sagen. Mhm. Und dann gibt es ganz viele Leute, die sich eben mit dieser Thematik auseinandersetzen. Und wir wollen da heute mal so ein bisschen Licht reinbringen, ne?
Oder es zumindest versuchen, ja.
Wir sollten vielleicht einmal so ein bisschen den Bereich einordnen. Ich habe es in der Anmoderation schon verraten. Es gibt bei uns im Land natürlich an vielen Orten Biber, aber besonders im Bereich der gesamten Peene, also mitsamt dem Peenestrom eben besonders häufig. Und auf diesen Bereich wollen wir uns heute konzentrieren, weil alles andere würde wirklich den Rahmen sprengen, kann man sagen, ne?
Ja, und du sagst es alleine daran, dass man den Bereich erstmal klar definieren muss und dass es da eben nicht um die Peene geht, sondern auch was für Flüsse da jetzt zum Beispiel noch mit reinfließen, finde ich, zeigt schon mal ganz gut, wie komplex dieses Thema eigentlich ist. Dazu kommt noch der Biber selbst, der ein relativ komplexes Tier ist. Und wie viele verschiedene Akteure daran beteiligt sind. Also es gibt zum einen, nennen wir es mal der Einfachheit halber, die Freunde. Dazu gehören dann zum Beispiel die Naturschützer, wie zum Beispiel der NABU. Und es gibt dann aber auch die Leute, wie wir am Anfang schon gehört haben, für die der Biber halt zum Leid werden kann, wie am meisten die Landwirte. Dann gibt's noch die, die die Regeln machen, wie das Umweltministerium. Und dann gibt's noch die, die versuchen, zwischen diesen ganzen Akteuren irgendwie zu vermitteln. Naja, und halt noch die Leute, die die Forschung machen. Also es sind wahnsinnig viele Leute beteiligt mit unterschiedlichen Zuständigkeiten und ich habe manchmal das Gefühl, auch das macht diesen Konflikt noch mal ein bisschen schwieriger, weil man gar nicht so richtig weiß am Anfang, wer ist denn jetzt wie mit wem verstrickt.
Das glaube ich, es klingt auf jeden Fall kompliziert. Bevor wir uns aber jetzt auf diesen Konflikt einlassen, den es ja natürlich gibt, lass uns gerne noch mal von vorne anfangen, weil in diesem Jahr gibt es ja auch ein ganz besonderes Jubiläum zu feiern. 50 Jahre Wiederansiedlung des Bibers an der Peene. Heißt ja, er war irgendwie lange mal weg. Wie genau kam es denn dazu, dass er dann zurückkehrte?
Ja, also Biber, das wusste ich vorher auch nicht, die waren vor 100 Jahren in Europa fast ausgestorben. Das liegt daran, dass sie ganz, ganz lange Zeit bejagt wurden. Zum einen für ihr Fell und auch für ihr Fleisch. Denn die Biber wurden von der katholischen Kirche wegen ihres schuppigen Schwanzes im Mittelalter einfach kurzerhand zum Fisch erklärt. Und deswegen galten sie im Mittelalter auch als Fastenspeise. Außerdem wurden Biber auch bejagt, um an ihr Duftsekret Bibergeil ranzukommen. Das ist so ein Drüsensekret, das gilt als Heilmittel. Und es soll auch ähnlich wie Moschus aphrodisierend wirken. Mhm. Naja, und das hatte dann halt zur Folge, dass viele Biber oder die meisten Biber in vielen Teilen Europas, auch in Österreich, komplett verschwunden waren. Und nur in der Sowjetunion und an der Mittelelbe es noch ein paar letzte Exemplare gab. Und dann haben Naturschützer irgendwann in den 70ern angefangen, so Wiederansiedlungsmaßnahmen zu starten. Da gab es erst so ein Pilotprojekt bei Templin Anfang der 70er. Das hat wohl ganz gut funktioniert. Und dann hat man sich überlegt, okay, an der Peene sollten wir das vielleicht auch mal machen. Und hat dann damit 1975 angefangen und hat Tiere von der Elbe entnommen und die unter anderem hier an die Peene und auch zur Sternberger Seenlandschaft gebracht. Und ich habe gelesen, die Tiere haben sich damals wohl gar nicht so großartig gewehrt, als die von den Naturschützern eingefangen wurden. Und die wurden dann in der Nähe von Gützkow und Jamen ausgesetzt. Und ja, Naturschützer hatten wohl sogar teilweise so kleine Burgen schon gebaut aus Palisaden, um denen ein schönes Willkommen zu heißen. Das fand ich ganz schön.
Ja, schöne Geschichte, aber die haben sich dann ja offenbar auch gleich so wohl gefühlt, dass sie sich rasant vermehrt haben, oder wie?
Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Also wenn es 2011 noch 1700 Individuen in MV waren, leben derzeit, also so gut 15 Jahre später, hier schon 4500 Tiere in ganz Mecklenburg-Vorpommern und davon fast die Hälfte im Landkreis Vorpommern-Greifswald.
Alle an der Peene auch, also so 2000 kannst du dann sagen, ne?
Ja, wahrscheinlich plus minus. Es ist ein bisschen schwierig, genau zu zählen, wie viele Biber jetzt wo sind, weil die natürlich nicht alle fest an einem Ort sind, sondern sich ja auch bewegen. Ich würde aber schon sagen, dass das vor allem hier an der Peene ist, weil die Landschaft hier einfach halt super für Biber ist. Hier gibt es Moore, hier gibt es Fließgewässer, hier ist es grün. Das ist ideal. Ja.
Ja, der Biber fühlt sich wohl, das ist ja auch echt schön. Hat sich also gelohnt, die Ansiedlung.
Ja, auf jeden Fall. Und man muss halt auch sagen, dass die Biber mittlerweile nach EU und auch nach Bundesrecht streng geschützt sind und nicht mehr dem Jagd-, sondern dem Naturschutzgesetz unterliegen. Das heißt, sie dürfen nicht beziehungsweise nur noch in ganz seltenen Ausnahmefällen auch bejagt werden.
Mhm. Und wenn man jetzt viel wie ich auch mit dem Hund unterwegs ist im Wald und an Wiesen, kann ich dir sagen, dann sieht man auch sehr häufig, wie aktiv der Biber und also unser Nachbar in der Landschaft tatsächlich auch geworden ist. Also überall mal so ein Stamm, der da so angenagt ist, platt liegt und Staudämme dann produziert, sage ich nur, ne?
Ja, man kann tatsächlich, wie am Anfang schon gesagt, sagen, der Biber ist dem Menschen halt gar nicht so unähnlich. Der guckt, was ist schon vorhanden und baut sich dann seine Umwelt so, wie er es am liebsten hätte. Naja, und das hat halt, sagen wir mal, positive, aber auch einige negative Folgen.
Ja, für den Menschen. Für ihn ja wahrscheinlich nicht.
Genau.
Richtig. Ja, was ich mich immer frage, Sophie, also eigentlich hat ja jedes Tier auch einen Sinn, wenn es auf der Erde ist. Mhm. Ne? Die bringen ja immer einen Sinn mit. Wie ist denn der Mehrwert für den Biber? Also was soll der in der Umwelt und für uns Menschen eigentlich machen? Was ist so seine Aufgabe? Ich denke mal, der hat eine klare Aufgabe in der Landschaft.
Auf jeden Fall, wie wahrscheinlich die meisten Tiere auch selbst, weil so funktioniert halt ein Ökosystem.
Ja.
Aber ich bin in der Recherche auf den Begriff gestoßen, Biber als ökologische und hydrologische Schweizer Taschenmesser. Und ich finde, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen, was Biber alleine durch ihre natürliche Art zu leben so bewirken können. Denn Biber sind eine Schlüsselart, also eine Tierart, die einen Lebensraum beeinflussen und gestalten kann und damit den Weg öffnet für andere Tierarten. Und das hat dann natürlich positive Auswirkungen auf Ökosysteme. Also da, wo Biber zum Beispiel ihre Dämme bauen, da werden ja Flächen unter Wasser gesetzt. Und passiert das zum Beispiel in einem Waldgebiet, wo auch Bäume stehen, dann sterben manche Bäume ab und es entstehen so kleine Lichtinseln. Und das ist dann ein idealer Lebensraum für ganz viele Tier- und Pflanzenarten, wie zum Beispiel Libellen, weil die auf Licht und Feuchtigkeit stehen sozusagen. Und diese Libellen wiederum sind dann aber Nahrung für Amphibien wie Frösche. Genau, und solche Tümpel, die entstehen, wenn Biber halt Flächen fluten, die nennt man Biberteiche und die verkrauten relativ schnell und sind dann wiederum ideale Lebensräume für Fische, wie zum Beispiel Rotfedern, denn dort haben die Schutz vor Feinden und die Wasserpflanzen dienen ihnen als Nahrung. Es gibt da auch eine ganz, ganz tolle Doku von Erlebnis Erde und da hieß es, dass in der Nähe von Biberburgen sich manche Fischpopulationen wohl um das 80-fache vergrößern können. Das fand ich wirklich beeindruckend. Mhm. Naja, und diese Fülle an Fischen, die lockt dann wiederum Vögel an, wie zum Beispiel Fischreiher oder auch andere Säugetiere wie der Fischotter. Und die Fischotter, das fand ich ganz niedlich, die freuen sich nicht nur über die Fische, sondern die nutzen die verlassenen Biberburgen wohl auch als neues Zuhause. Also ganz, ganz viel Lebensraum.
Aber was ich mich jetzt gefragt habe, also du hast ja gerade beschrieben, wie viel Nutzen der bringt. Und ich denke mir dann so, naja, sucht er sich quasi nur Bäume aus, die schon verletzt sind oder am Sterben sind? Oder geht er auch an gesunde Bäume? Hat er einen Lieblingsbaum? Wonach guckt der?
Also der Biber nutzt die Bäume halt aus unterschiedlichen Gründen. Dementsprechend braucht er auch unterschiedliche Bäume sozusagen. Ich glaube, so einen richtigen Lieblingsbaum hat er nicht. Bin ich mir aber nicht so sicher, muss ich ehrlich sagen.
Müssten wir den Biber wahrscheinlich selbst
Müssten
fragen.
Müssten wir den Biber fragen. aber sie nutzen halt die Bäume auch als Nahrung und wollen da vor allem an so nährstoffreiche Knospen und junge Rindenzweige rankommen. Also frische Bäume stehen da durchaus mit auf dem Speiseplan. Weil Biber halt nicht klettern können, müssen sie die Bäume aber fällen, um an diese Knospen und diese Rindenzweige ranzukommen. Und übrigens, wenn wir schon beim Speiseplan vom Biber sind, die essen gar keinen Fisch. Das steht bei denen nicht auf dem Speiseplan. Die sind Vegetarier, was ganz häufig falsch angenommen wird.
Ja, hätte man jetzt so gedacht, ne? Mhm. Aber er profitiert also nicht von seinen Fischansiedlungen.
Nee, genau. Der bezieht sich vor allem so auf Bäume und Kräuter und Sträucher und manchmal auch so ein bisschen Feldfrüchte, irgendwelches Korn oder so. Genau.
Aber er nimmt dann ja auch gesunde Bäume aus dem Programm.
Genau.
Vielleicht aus so Gründen wie, keine Ahnung, die hätten eh keine Überlebenschance. Also da muss ja ein Sinn hinter sein.
Auf jeden Fall, weil der Biber nutzt die ja nicht nur als Nahrung, die Bäume, sondern auch, um seine Burg weiter auszubauen. Und das passiert meistens im Herbst, wenn er seine Burgen dann winterfest machen möchte. Und da muss er natürlich so schnell wie möglich, so viel wie möglich an Baumaterial zusammenholen und dabei aber möglichst wenig Energie verbrauchen. Das heißt, der Biber steht ja auch unter gewissen Zeitdruck. Mhm. Und da sind natürlich größere Bäume auch von Vorteil, weil du nur wenige als ganz viele kleine Bäume fällen musst. Biber haben aber auch eine enorme Beißkraft. Das heißt, so ein Baum kann durchaus auch mal einen halben Meter Durchmesser haben. Das ist gar nicht mal so selten. Und in einer einzigen Nacht schafft der Biber wohl einen Stamm von 30 Zentimeter Dicke und für so eine 8 Zentimeter starke Weide braucht er gerade mal 5 Minuten.
Krass, ne? Mhm. Jetzt hast du ja das Glück gehabt und konntest dir eine Biberburg mal anschauen, ne? Du warst richtig unterwegs mit Naturschützern. Hast du denn selber auch Biber gesehen?
Ja, tatsächlich. Ich war im Juli, ich habe ja im Juli schon einen Beitrag zu dem Thema gemacht, wodurch ich dann gemerkt habe, dieses Thema ist eigentlich viel komplexer. Und da war ich mit Leuten von Rewilding Oder Delta und darunter auch mit dem Biber-Expert Maximilian Stinnes auf der Peene unterwegs. Und wir haben uns mal Biberburgen in echt angeschaut. Und das ist schon beeindruckend, wie groß die werden können zum Teil, was dann da auch wirklich für ein Wuhling drumrum ist teilweise, wie viele Tier- und Pflanzenarten dann da so sind. Und es hat sich ein bisschen angefühlt wie auf so einer Safari. Und immer wenn irgendwie das eine Wasserbewegung oder sowas auf der Peene gab, waren alle direkt so, ist das ein Biber? Nein, es ist nur ein Stück Holz. Aber wir haben tatsächlich auch ein paar gesehen und das war schön, war sehr beeindruckend. Und Stinnes hatte dann auch noch so ein Schädelknochen mit dabei und hat uns gezeigt, was eigentlich aus dem Wasser rausguckt und hat noch so ein paar Fun Facts zum Biber erzählt. Also wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Ja.
Toll. Ja, und über Rewilding Oder Delta haben wir ja hier auch schon im Podcast gesprochen. Ich bin natürlich, verlinken wir die Folge heute auch in den Shownotes, dann kann man sich das nochmal genau anhören. Mhm. Da ging es aber nur ganz bisschen um den Biber. Und deswegen vertiefen wir das hier jetzt noch mal ein bisschen mehr. Du hast eben gesagt, die sind so groß. Wie groß ist denn so eine Biberburg? Also kann man da als Mensch reingehen oder ist es so eine kleine Höhle? Wie muss ich, also nur so eine grobe Vergleich vielleicht?
Das sind, also reingehen kannst du auf jeden Fall nicht, weil die Eingänge liegen vor allem unter Wasser, damit halt keine Feinde reinkommen können.
Okay.
Die Burgen sind relativ unterschiedlich groß und Biber haben wohl auch Sommer- und Winterburgen. Ja, aber da würde ich sagen, sollte man mal so eine Tour mitmachen und sich das so genauer angucken.
Sophie, es wird ja auch gesagt, dass der Biber unserer Wasserwirtschaft hilft. Wie genau macht er das denn?
Ja, also sie halten mit ihren Dämmen unter anderem Schwebstoffe zurück, was dann zur Reinigung von Gewässern beiträgt. Und wenn Biber Bäche aufstauen, dann verteilt sich das Wasser über eine größere Fläche und fließt damit insgesamt halt auch langsamer. Damit können unter anderem bei kleineren Hochwasserereignissen kann auch das Wasser gebremst werden. Und diese Biberseen fördern die Entwicklung von natürlichen Auwäldern, also so von Feuchtgebieten an Ufern und von Flüssen und Bächen.
Hm. Jetzt sind Biber, also wenn man so will, dann irgendwie auch ein bisschen natürliche Klimaschützer und helfen uns, würdest du das auch so sagen?
Ja, total. Das ist gut, dass du das ansprichst. Das war nämlich auch einer der Momente in meiner Recherche, wo ich gemerkt habe, wie vielfältig eigentlich das Biberthema ist, was ich vorhin schon kurz meinte. Es geht ja auch um das Tier selbst, was für einen Nutzen durch seine Lebensweise, oder was heißt Nutzen, aber wie der Biber eigentlich überhaupt lebt und was für Auswirkungen das nicht nur auf das kleine Ökosystem um ihn herum hat, sondern was das auch für größere Auswirkungen hat. Naja, und wir sind ja noch nicht mal beim Thema Konflikt angekommen.
Man hört es aber schon durch, was wohl der Konflikt sein könnte.
Ja, ja, da spielen tatsächlich, also wir wissen ja alle, unserem Planeten geht es gerade nicht so mega optimal. Und da gibt es ja auch natürlich einige Ziele und Maßnahmen, die wir uns gesteckt haben, auch in der Wasserwirtschaft. Und ich habe mir da mal so ein paar Sachen angeguckt und auch geschaut, wie gut das so läuft. Ich würde deswegen mal kurz von zwei Richtlinien erzählen. Da gibt es nämlich zum einen die EU-Renaturierungsverordnung von 2024. Da hat man sich zum Ziel gesetzt, dass die biologische Vielfalt in Europa erhalten bleibt. Und es gibt auch die Wasserrahmenrichtlinie. Darauf haben sich alle EU-Mitgliedsländer im Jahr 2000 verständigt und darauf geeinigt, dass für alle Gewässer bis 2015 ein guter Zustand erreicht werden soll, beziehungsweise halt die Verschlechterung der Gewässerqualität vermieden werden soll. Das macht man zum Beispiel unter anderem damit, dass man Deiche zurückverlegt, um dann Aue und Fluss wieder zu vernetzen.
Bis 2015?
Ja, bis 2015. Das ist
jetzt 10 Jahre her.
Das ist schon ein Weilchen her. Man muss auch dazu sagen, viele unserer Gewässer wurden in den vergangenen Jahrhunderten auch schwer beschädigt, zum Beispiel dadurch, dass sie schiffbar gemacht wurden. Und für manche Großprojekte braucht man einfach mehr Zeit. Das heißt, damals hat man in der Richtlinie auch schon festgelegt, dass man so ein bisschen Spielraum hat und für gewisse Gewässerabschnitte die Frist auch bis 2027 verlängern kann. In Deutschland hat man das aber tatsächlich recht häufig gemacht, nämlich bei über 90% aller Flüsse und Seen wurde die Frist auf 2021 und teilweise auch auf 2027 verlängert. Oft wohl zu Unrecht, das sagen zumindest BUND und der NABU und die haben auch schon Beschwerde bei der EU-Kommission eingereicht. Naja, und während wir Menschen uns irgendwie mit so Richtlinien herumschlagen, gibt's den Biber, der gleichzeitig einfach Projekte umsetzt, für die wir Menschen meistens einfach aufgrund von sehr viel Bürokratie, ja, viel Zeit brauchen.
Und jetzt kommt eine meiner Lieblingsgeschichten der letzten, ich glaube des letzten Jahres, das muss glaube ich letztes Jahr, Anfang des Jahres gewesen sein, in Tschechien. Und der Biber und wo er Millionen eingespart hat, weil er einfach was umgesetzt hat, was lange geplant war. Das kannst du uns im Detail bestimmt erklären.
Ja, das ist nämlich wirklich ein tolles, tolles Beispiel. Da wurde nämlich in der Nähe von Prag längere Zeit überlegt, wie können wir hier das Gebiet wieder renaturieren, was für Dämme können wir wie bauen, was können wir machen. Und hat da insgesamt irgendwie so 6 Jahre lang überlegt und diskutiert, was können wir machen, um diese Fläche in den natürlichen Zustand zurückzuversetzen. Ja, und währenddessen Menschen geplant und überlegt haben, ist dann eine Biberfamilie gekommen und hat halt teilweise genau an den Orten, wo sich Menschen das vorher überlegt haben, dann auch Dämme gebaut und den Leuten damit ungefähr 1,2 Millionen Euro an Kosten eingespart.
Das ist sensationell, oder? Jetzt müssen wir den Biber eigentlich nur auf unsere Seite bringen und mit uns, also irgendwie eine Kommunikationsbasis finden, sodass wir quasi immer unsere Projekte ihm übermitteln. Und dann baut er kostensparender und alle sind happy, weil er hat was zu essen und wir haben teure, viele Millionen gespart.
Ja,
und daran arbeiten wir wahrscheinlich. Ne? Ja, ich liebe diese Geschichte. Wenn wir schon mal dabei sind und über den Biber jetzt ein bisschen hier feiern, keine Sorge, es gibt auch gleich noch den Kritikpart, weil da ist es mit der Kommunikation ja eben auch ein bisschen schwieriger. Aber stell uns doch vielleicht das Tier erstmal richtig vor. Was hat der so für Hobbys? Was mag er nicht? Wo fühlt er sich wohl?
Ja, gerne. Also so ein ausgewachsener Biber, der wiegt bis zu 30 Kilo tatsächlich und ist bis zu 1,30 Meter lang. Also ein ganz schöner,
lang, ne?
Ganz schöner Brummer, hätte ich auch nicht gedacht. Und Biber sind tatsächlich monogam, das heißt, sie leben lebenslang mit dem gleichen Partner zusammen, es sei denn, der verstirbt, dann sucht man sich einen neuen Partner, aber im besten Falle leben die das ganze Leben zusammen. Und die leben auch in so kleinen Familienverbänden, die dann aus den Eltern und ihren ein- und zweijährigen Jungtieren bestehen. Und so eine Familie kann tatsächlich auch ganz relativ groß werden und bis zu 8 Tieren bestehen, denn pro Wurf gibt es so 2 bis 4 Junge. Und in den ersten Lebenswochen, da verlassen die Biberbabys den Bau wohl nicht. Und wenn sie dann irgendwann mit rausgenommen werden, dann können sie halt noch nicht tauchen, weil sie zu leicht dafür sind. Und dann schwimmen sie wie so Korken an der Wasseroberfläche.
Süß,
fand ich auch irgendwie putzig. Naja, und ab der vierten Woche beginnen sie dann mit den ersten Tauchübungen. Und nach 2 Monaten können sie dann genauso gut tauchen und schwimmen wie ihre Eltern. Und nach so 2 bis 3 Jahren sind sie dann geschlechtsreif und verlassen dann den Familienverband. Aber wenn es die Kapazitäten im Umfeld zulassen, dann lassen sie sich auch gerne in der unmittelbaren Nachbarschaft ihrer Eltern nieder mit ihrer neuen Biberburg.
Ach, das ist süß, ne?
Ja, total. Ja,
ganz Familienbiber sozusagen, nicht Familienmenschen, Familienbiber.
Genau. Zur Biberburg haben wir ja gerade schon was gesagt. Ich will aber trotzdem nochmal den Unterschied klar machen. Es gibt die Biberburg, das ist das Zuhause der Biber. Es gibt aber auch den Biberdamm. Da wohnen die Biber selbst nicht drin. Das ist vor allem dafür da, um Wasserstände konstant hochzuhalten, damit halt dieser Eingang unter Wasser bleiben kann.
Ah ja.
Und so entstehen dann auch diese Biberteiche, von denen ich ja vorhin schon erzählt habe, was ja auch für den Biber von Vorteil ist.
Jetzt habe ich gesagt, ich bin ja viel in der Natur unterwegs, aber ich habe persönlich noch nie einen Biber getroffen. Mhm. Muss man da irgendwie als Mensch denn aufpassen? Also kann der dem Menschen gefährlich werden oder sind die wirklich auch harmlos?
Jein. Also es gab durchaus schon das ein oder andere Mal die Warnung vor bissigen Bibern, beispielsweise auch vor 4 Jahren in Anklam. Da waren aber auch Jungtiere dabei. Biber können schon ziemlich wehrhafte Tiere sein, wenn sie ihren Nachwuchs bedroht sehen, wie wahrscheinlich die meisten Tiere halt auch.
Schwäne sind ja auch so.
Richtig. Und natürlich auch hier, man muss so Ende Mai und an Anfang Juni ein bisschen aufpassen, denn dann verlassen die jungen Biber die Biberburgen. Und weil die halt noch so klein und hilflos sind, was ich ja gerade erzählt habe, diese kleinen Korken an der Wasseroberfläche, dann werden die natürlich von ihren Eltern und von ihren Geschwistern beschützt. Und deswegen sollte man da ein bisschen Abstand halten und in der Zeit vielleicht auch seinen Hund an der Leine halten. Aber Biber gehen jetzt nicht proaktiv, aggressiv auf einen Menschen zu. Oder zumindest habe ich dazu keinen Fall gefunden.
Du sagtest aber gerade, Biberfamilie in Anklam, die war da unterwegs. Mhm. Das ist ja jetzt auch kein kleines Dorf, sondern auch eine Stadt. Sind Biber denn jetzt auch öfter in Städten unterwegs?
Ja, tatsächlich. Also Biber bevorzugen schon durchaus die Natur, aber sie sind halt sehr anpassungsfähig und das müssen sie momentan auch sein, weil fast alle Biberreviere wohl besetzt sind. Und dann gehen die halt teilweise bis in die Stadt. Ich habe mit dem Wasser- und Bodenverband gesprochen und der hat mir erzählt, dass Biber wohl auch öfter in Kleingärten auch ohne direkten Bezug zum Wasser auftauchen und dann da, ja, Zitat, ganze Arbeit geleistet haben.
Oh ja.
Und es gab auch letztes Jahr einen Fall, da ist ein Biber durch die Ostsee nach Dänemark geschwommen.
Oha.
Aber warum, dazu habe ich nichts gefunden.
Der hat eine Postkarte gekriegt von einer Biberfrau und die hat ihn angelockt.
Tatsächlich nicht, weil in Dänemark, zumindest auf dieser Insel, gab es gar keine Biber seit mehreren 100 Jahren. Also der hatte sich da jetzt ein kleines Imperium geschaffen, kann man so sagen. Naja, aber so oder so steht halt fest, die Biber breiten sich immer weiter aus und wir Menschen tun das aber auch. Ne? Unsere Kulturlandschaft reicht immer weiter an die Flüsse heran und da sind Konflikte einfach vorprogrammiert.
Ja, Stichwort Konflikte, dann lass uns da mal drauf gucken. Mhm. Also die Kleingärtner, könnte ich mir vorstellen, finden es nicht lustig, wenn der Biber auftaucht.
Ja.
Also nicht alle.
Ja, das stimmt. Nicht nur die Kleingärtner, sondern auch bei Wasserbehörden oder bei Kommunen sorgt der Biber öfter mal für Kopfschmerzen. Es gab zum Beispiel 2022 den Fall in Anklam. Da hat sich eine Biberfamilie unterm Landratsamt in einem alten Kanal eingenistet.
Oh.
Und das Einfangen war wohl irgendwann so eine Art Katz-und-Maus-Spiel, denn der Biber hat immer wieder bis zu 2 Meter lange Stämme in den Kanal geschleppt und aufgeschichtet. Und dann stand halt irgendwann Wasser im Keller von dem Landratsamt und das ging dann auch schon echt an die Gebäudesubstanz von diesem über 100 Jahre alten Gebäude. Also das, da waren viele Leute sehr, sehr frustriert, verständlicherweise.
Ja, man kann den ja dann auch nicht jagen.
Richtig, genau. Außerdem, um nochmal kurz bei den Stadtgebieten zu bleiben, fällen Biber halt auch immer mehr Bäume in Uferbereichen und auch an Straßen und sie unterhöhlen aber auch Straßen, was dann sich auf die Verkehrssicherheit auswirkt.
Ja, da hast du, glaube ich, auch noch ein Beispiel mitgebracht, wenn ich mich richtig erinnere. Wir haben das häufiger auch schon berichtet. Es gibt da diesen Bahndamm bei Züssow, ne? Und da ist das, glaube ich, relativ regelmäßig ein Problem.
Ja, tatsächlich, da muss auch regelmäßig dann die Strecke gesperrt werden, einfach weil es zu gefährlich wäre, um dann halt den Bahndamm wieder aufzubauen und wieder zu verstärken.
Ja, aber eines der größten Konfliktfelder, was ich jetzt so mitbekommen habe, was wir eingangs ja auch gehört haben mit dem Sprecher vom Bauernverband Ostvorpommern, ist die Landwirtschaft. Na, also das könnte ich mir vorstellen, das siehst du ja auch.
Ja, ja, absolut. Also es ist neben der Forstwirtschaft hier echt ein Riesenproblem. Denn Biber, die stauen halt die Entwässerungsgräben, die fluten Acker- und Weideflächen, die fällen Obst- und Nutzgehölze, die ernähren sich von den Feldfrüchten. Ich habe auch was gelesen, dass eine Biberfamilie in einem Sommer mehrere Zentner Korn vertilgen kann.
Oh.
Einfach, weil sie halt keine Alternative oder wenig Alternativen haben und sich der Mensch auch immer weiter ausgebreitet hat. Naja, und man muss halt auch sagen, die Felder reichen auch einfach sehr dicht ans Ufer ran. Und man muss halt auch sagen, Biber entfernen sich nicht so gerne vom Ufer weg, weil sie halt nicht so besonders schnell sind an Land. Deswegen
bleiben sie dann da.
Ja.
Aber wäre das dann nicht vielleicht irgendwie eine Lösung, wenn jetzt, also ich spinne jetzt mal rum, ne? Mhm. Wenn Landwirte dann, keine Ahnung, nicht ganz so im Uferbereich heranbauen, mhm, sondern ein bisschen mehr zurückgehen, oder ist das sehr dumm gedacht?
Ja, nee, auf die Idee bin ich auch gekommen und habe das auch den Bauernverband gefragt, weil es würde ja in dem Moment nicht nur um den Biber selbst gehen, sondern breitere Streifen an den Ufern würden ja auch dazu beitragen, dass weniger Dünge und Pflanzenschutzmittel in die Gewässer fließen,
ja,
oder dass sich selten gewordene Tier- und Pflanzenarten dann da ausbreiten können, weil sie halt Schutz haben. Außerdem wäre es potenzieller Schutz für Hochwasser oder gegen Hochwasser. Also das hätte einige Vorteile. Aber das Problem ist, die Landwirte stehen momentan unter einem ziemlich starken Druck, mhm, ihre Flächen zu bewirtschaften und damit halt auch ihren Lebensunterhalt zu sichern. Und gerade kleinere Betriebe, die kämpfen da gerade wirklich um jeden Quadratmeter. Teilweise auch, weil sich die Schutzgebiete immer weiter ausgebreitet haben. Und die Landwirte, so hat mir das Anne Fegler vom Bauernverband Ostvorpommern erzählt, die finanzieren ihre Flächen halt auf 20 bis 25 Jahre und sind dann aber auch auf diese Einnahmen und auch auf das Futter für ihre eigenen Tiere angewiesen. Und das bestehende System deckt aber diese tatsächlichen Kosten oft wirklich nur zu einem geringen Teil. Die bleiben dann direkt an den Landwirten hängen.
Ja, also das kann man schon verstehen. Jetzt bleiben diese Nutzungskonflikte, vor allem wenn dann die Landwirte, wie du es jetzt gerade gesagt hast, auch an den Kosten hängen bleiben.
Mhm.
Was passiert denn, wenn ein Landwirt jetzt von einem Biber geschädigt wurde? Hat er irgendwie Möglichkeiten, sich irgendwo hinzuwenden?
Also Anne Fegler vom Bauernverband Ostvorpommern hat mir gesagt, dass das Vorgehen im Schadensfall, wo sehr unterschiedlich ist und auch stark vom Einzelfall abhängt, kommt es zum Beispiel zu einer Überflutung von Weideflächen durch einen Biberdamm, dann ist der erste Schritt in der Regel, den Schaden beim zuständigen WBV, also beim Wasser- und Bodenverband, zu melden und auch dem Biberbeauftragten Bescheid zu sagen, beziehungsweise auch dem Bibermanager. Dazu können wir ja später nochmal genauer kommen.
Bibermanager, genau, da gibt es einen eigenen Beruf, das können wir gleich nochmal besprechen.
Genau, genau. Aber es dauert wohl häufig relativ lange, bis dann vor Ort Leute kommen und die Situation begutachten und dann auch prüfen, ob der Biber tatsächlich wirklich ja die Ursache für das Problem ist und ob und welche Maßnahmen dann ergriffen werden können. Man versucht also, gemeinsam Lösungen zu finden, aber laut Fegler funktioniert das, naja, mehr oder weniger gut. Und betroffene Landwirte sind halt auch erstmal der Situation ausgesetzt. Mhm. Die haben Ertragsausfälle, die haben weniger verfügbares Futter. Und im schlimmsten Fall sind die Flächen halt auch langfristig beeinträchtigt.
Und dann kriegen sie keine Entschädigung. Oder müssen da ewig drauf warten. Das ist natürlich ein Problem. Ne?
Müssen ewig drauf warten und tragen halt das Risiko am Ende auch, mhm, alleine. Also auch wenn zum Beispiel dann Flächen wieder entwässert werden müssen, um sie wieder nutzbar zu machen, dann bleibt es meistens auch direkt oder indirekt an den Landwirten hängen. Und deswegen fordert der Bauernverband auch schon echt lange klare und unbürokratische Regelungen zur Entschädigung. Denn Frau Fegler hat mir unter anderem gesagt, dass es halt nicht sein kann aus ihrer Sicht, dass einzelne Betriebe dauerhaft für die Kosten für den Schutz einer geschützten Art alleine tragen müssen.
Nee, klar. Also man kann da auch den Unmut der Bauern, der Landwirte verstehen, wenn da hängen ja einfach die Existenzen mit dran, ne?
Ja, absolut. Man muss aber auch sagen, dass der Biber, mit einem schlechten Image zu kämpfen hat. Laut Naturschützern wird der nämlich oft fälschlicherweise zum Beispiel für stehendes Wasser auf Feldern verantwortlich gemacht. Da gibt's wohl noch ein bisschen mehr Gründe. Auch das Thema ist komplex, aber neben dem Biber, wir haben Fließgewässer ausgebaggert, es gibt kaputte Drainagen, es gibt verdichtete Böden. Das ist ein komplexes Thema, aber sehr, sehr spannend, falls sich ja da jemand mal näher mit beschäftigen möchte.
Jetzt hast du ja eben schon gesagt, es gibt immer eben diese Probleme dennoch ja zwischen Landwirten und Biber. Du hast bestimmt Kosten und Beispiele und Zahlen mitgebracht auch, ne?
Ja,
um das mal so zu veranschaulichen.
Ja, na klar. Also man kann auf jeden Fall sagen, dass die Meldungen für solche Probleme immer mehr werden. 2010 haben nur 5 der 27 Wasser- und Bodenverbände Probleme gemeldet. 2024 waren es dann aber auch schon 22 Verbände mit einer Gesamtkostenbilanz von 835.000 Euro. Damit sind die Kosten alleine in 2 Jahren um mehr als 200.000 Euro gestiegen und ein Großteil dieser Kosten, nämlich knapp 80%, entstehen auch hier entlang der Peene und des Landgrabens bei Friedland.
Ja, also kannst du mal sehen, das heißt Westmecklenburg hört jetzt zu und denkt sich, wir haben hier kein Problem mit dem Biber, was reden die denn da? Ja, aber im Osten hier an der Peene ist das problematisch, ne?
Also ich würde nicht sagen kein Problem, aber auf jeden Fall weniger.
Weniger Probleme, okay. Aber die Kosten bleiben dann eben vorrangig bei den Landwirten hängen, das hast du ja schon gesagt, ne?
Ja, genau. Also an den Landwirten, weil es halt keine direkten Entschädigungen gibt oder wenig Entschädigungen gibt, aber auch an den Kommunen selbst, weil die tragen ja auch die höheren Kosten für die Wasser- und Bodenverbände mit. Jens Uthoff vom Wasser- und Bodenverband Untere Peene hat mir gesagt, dass auch die deutlich gestiegenen Belastungen für die Behörden durch die Biberproblematik immer mehr zum Problem werden.
Jetzt lass uns doch nochmal schauen, du hast sie schon angesprochen eben und auch häufiger vorher schon, die Wasser- und Bodenverbände. Wie sind die genau in diesem Konflikt involviert?
Die sind, also hat mir das Jens Uthoff gesagt, mehr oder weniger die Vermittler zwischen den beiden Seiten. Also zwischen denen, die vom Biber oder durch den Biber zu Schaden gekommen sind und den Befürwortern. Uthoff meinte, dass er da wohl ganz oft auch mangelnde Akzeptanz bzw. Kompromissbereitschaft zwischen den Parteien vor Ort sieht. Und es wohl häufig zu Problemen kommt, wenn dann aufgebrachte Flächeneigentümer oder Kommunalvertreter auf der einen Seite stehen und Vertreter von Naturschutzverbänden auf der anderen Seite und der WBV dann häufig genau dazwischen steht. Naja, und ich habe ja auch vorhin schon erzählt, dass es auch immer mehr Anrufe von Gartenbesitzern gibt, die auch keinen direkten Bezug zu Gewässern haben. Und das sind oft Szenarien laut Uthoff, die sind halt vom Gesetzgeber häufig nicht abgedeckt. Und die Behörden wie auch die WBV müssen sich selbst helfen, ohne rechtlich abgesichert zu sein. Außerdem müssen dann die Mitarbeiter von den WBV vor Ort prüfen, ob eine Verbindung zu einem Gewässer besteht. Und das ist natürlich ein Mehraufwand, sowohl für die WBV als auch für das Personal der Behörden, die da auch immer weiter mit eingebunden werden. Und auch deswegen fordert der WBV, genau wie der Bauernverband Ostvorpommern, klare Regelungen im Umgang mit dem Biber und mehr Unterstützung seitens des Landes.
Jetzt ist aber ja der Biber streng geschützt und unsere Mühlen, weiß ja, Bürokratie dauert. Wie ist denn das? Wie klingt das? Brauchen wir schnellstmöglich Maßnahmen? Wie würdest du das einschätzen?
Ja, man kann es so sagen. Ich habe in der Recherche echt oft gedacht, boah, die Lösung liegt auf der einen Seite irgendwie total auf der Hand, auf der anderen Seite ist es ein komplexes Problem. Du hast es gesagt, unsere Bürokratiemühlen mahlen langsam und naja, es gibt auch sehr viele unterschiedliche Ansätze, wie man jetzt mit dem Problem umgehen könnte. Und unter anderem wird dieser Schutzstatus halt auch immer wieder in Frage gestellt, sowohl vom Bauernverband als auch von Parteien. Vor ein paar Jahren haben dann CDU und FDP im Landtag wohl unter anderem auch gefordert, dass man ja den Biberschutzstatus mal ein bisschen aufweichen könnte. Das wird aber tatsächlich nicht nur in MV diskutiert, sondern auch in ganz vielen anderen Bundesländern. Also in Bayern darf man zum Beispiel seit letztem Jahr Biber in bestimmten Gebieten fangen und auch töten. In Niedersachsen wurde das abgelehnt. Da setzt man derzeit auch mehr auf Management und Prävention. Da gibt's aber auch deutlich weniger Tiere als hier bei uns in MV. Ich habe unter anderem mit Frau Bennett von Rewilding oder Delta auch lange über dieses Thema gesprochen und die hat halt auch gesagt, ja, die Landwirte werden viel zu viel alleine gelassen und an einer Kläranlage oder an einem Bahndamm haben Biber aber auch nichts zu suchen. Aber dafür gibt's halt auch Regelungen und aus ihrer Ansicht, und sie ist auch selbst Jägerin, ist es einfach nicht nötig, den Biber wieder weiter zu bejagen. Also ja, so oder so. Und der Biber steht halt weiterhin einfach unter strengem Schutz. Das heißt, man muss momentan mehr auf Präventionsmaßnahmen setzen. Die sind aber meistens relativ teuer.
Gibt es denn schon Lösungsansätze für diese Problematik?
Ja, tatsächlich. Also es gibt unterschiedliche Lösungsansätze. Zum einen hat man Präventionsmaßnahmen, wenn man zum Beispiel irgendwelche Deiche oder Böschungen mit Grabschutzmatten sichert. Das ist aber relativ teuer. Es gibt das Biber-Management, von dem ich aber ehrlicherweise nicht so wirklich viel rausgefunden habe. Und auch die Leute, mit denen ich gesprochen habe, haben sich gefragt, was das Biber-Management eigentlich wirklich macht. Das sind eigentlich Leute, die vom Land eingesetzt werden und unterstützen sollen. Dann gibt's noch die Biber-Beauftragten. Das sind 50 Leute, die vor 3 Jahren eine Schulung gemacht haben und dann auch jetzt unterstützen sollen. Das funktioniert wohl aber auch mehr oder weniger gut, weil die zum einen wenig Befugnisse haben, zum anderen es einfach sehr lange dauert, bis die dann wirklich vor Ort sind. Da hat Anne Fegler auch gesagt, naja, es ist eigentlich eine schöne Idee, aber es funktioniert halt nicht, wenn die keine Befugnis haben.
Nee, das glaube ich. Wo sitzen denn Biberbeauftragte? Sitzen die im ganzen Land, wenn du sagst, sie haben eine Schulung gehabt?
Ja, also die Leute sitzen vor allem in den Wasser- und Bodenverbänden, aber auch in staatlichen Ämtern für Landwirtschaft und Umwelt, in Naturparken, bei der Deutschen Bahn und auch beim Bundesforstbetrieb oder bei der Bundeswehr.
Also für mich schließt sich ganz klar, also es gibt viele Konflikte, viel Verwirrung mit Biber-Experten, wer ist zuständig und so. Es ist aber ein Problem, was wir ja nicht nur mit dem Biber haben, das müssen wir mal ganz ehrlich sagen. Wir haben das mit den Robben, da haben die Fischer oft das Nachsehen, wenn ihnen die Fische geklaut werden. Mhm. Wir haben das gleiche Problem mit dem Wolf, wo dann die Schäfer immer natürlich auch sagen, Mensch, hier ist mir was gerissen worden. Also ich finde, es sieht alles so aus, wie eben in all diesen Problemen, es läuft auf eine friedliche Koexistenz hin. Wir müssen da Lösungen finden, die sowohl dem Tier als auch dem Menschen und den Benutzern dieser Flächen irgendwie gerecht werden können.
Ja.
Wie sieht dein Fazit aus?
Da bin ich auf jeden Fall bei dir. Das Problem ist eigentlich nicht der Biber. Und das sehen auch die meisten Beteiligten selber so. Sondern es liegt vor allem daran, wie wir halt Flächen nutzen, unter welchem Existenzdruck Landwirte stehen und dass einfach klare Regelungen fehlen. Es gibt positive Effekte, die der Biber mit sich bringt. Die sind natürlich ein bisschen schwieriger zu bemessen, einfach weil sie langfristiger sind als kurzfristig entstehende Schäden. Aber alle wollen Lösungen finden und die beziehen sich ja auch meistens eher auf genau darauf, wie kriegen wir eigentlich einen Umgang zusammen hin, weil wir können den Biber nicht vertreiben. Der ist hier, der hat hier auch seine Existenzberechtigung und wir müssen es irgendwie schaffen, mit dem neuen Nachbar zusammenzuleben. Und noch kurz als Ergänzung zu diesem Fazit. Es gibt tatsächlich mittlerweile wieder frischen Wind in der Biberwelt. Da gibt's unterschiedliche Projekte, wie zum Beispiel Leute von Rewilding oder Delta, die das Projekt unter anderem Lebenslandschaft Vorpommern mit initiiert haben, wo es wirklich darum geht, dass sich die unterschiedlichsten Akteure zusammensetzen können, egal was für einen Hintergrund sie eigentlich haben, egal wie sie bei dem Thema irgendwie involviert sind, sondern dass man sich an einen Tisch setzen kann, überlegen kann, okay, das ist meine Perspektive, das ist meine Perspektive, wie kommen wir jetzt hier irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner? Da ist gerade sehr viel in Bewegung und in der Planung und hoffentlich wird sich dann das Problem mal lösen, weil mit diesen ganzen Maßnahmen, die in den letzten Jahren gestartet wurden, wurde mir jetzt von mehreren Seiten gesagt, hat sich das Problem eigentlich so gut wie gar nicht verändert.
Wir müssen da auch noch mal ganz positiv natürlich auch gucken. Du hast ja selber gesagt, du hast eine Tour auf der Peene gemacht zu den Biberburgen. Mhm. Das ist ja auch ein Aspekt, den man mitdenken muss. Der Tourismus gegebenenfalls könnte davon ja profitieren, ne? wenn man so geführte Touren anbietet.
Ja, tatsächlich. Also es haben jetzt auch im Juni Bibertage in Anklam stattgefunden. Das war auch so eine Möglichkeit, genau. Und da waren auch unter anderem Touristiker dabei.
Na klar,
genau,
na klar.
Aus solchen Gründen.
Ja. Und dann, also da wäre ich natürlich auch immer mit dabei, weil ich liebe ja Nagetiere. Also ich habe den, wie gesagt, noch nie live gesehen, aber bei Biber oder auch beim Otter, beim Fischotter bin ich immer vorn dabei. Vielen, vielen lieben Dank, Sophie Lubienski aus unserem Vorpommern-Studio in Greifswald, dass du dir heute die Zeit genommen hast und dich so intensiv auch vorbereitet hast auf das Thema. Ich weiß, du weißt noch viel, viel mehr zum Biber. Du bist jetzt traurig, weil wir nicht alles untergebracht haben.
Ich hätte gerne so viel mehr noch dazu erzählt.
Ich würde sagen, du kommst einfach nur mal wieder und erzählst uns dann die anderen Aspekte, die wir heute ausgelassen haben.
Sehr, sehr gerne.
Sehr schön. Ja, die Redaktion der heutigen Folge hatte Carola Levering. Und ich habe noch einen weiteren Podcast-Tipp mitgebracht, der sich auch um den Biber dreht. Und zwar das Biber-Spezial von Bremen 2. Darin geht es nämlich um die Frage, warum Parfums nach Biber riechen. Den Podcast findet ihr natürlich in der ARD-Audiothek. Und ich stelle ihn euch als Link auch in unsere heutigen Shownotes. Mein Name ist Mirja Freie. Bis ganz bald.
NDR MV Podcast. MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. In den kostenlosen Apps von NDR MV, der ARD Audiothek App und überall, wo es sonst Podcasts gibt.